Das erste Buch Samuel endete mit dem Tod des Königs Sauls. Saul war der erste richtige König von Israel und im 1. Samuel stirbt er am Ende. Und er hat sich von Gott abgekehrt, hat auf sich selbst vertraut, bis Gott ihn verwarf, verstoßen hat und auf keinen Weg mehr mit König Saul sprach. Gott hat ihm nicht mehr geholfen. Das zweite Buch Samuel beschreibt von Anfang bis Ende nun die Herrschaft eines neuen Königs, von dem wir auch schon im ersten Buch Samuel gehört haben. Es ist der König David. Und wenn man so will, ist er eine Art Gegenbild zu König Saul. Aber doch anders, als man vielleicht erwartet. Das zweite Samuel-Buch, es zeigt uns mit David und seiner Herrschaft den besten König, den Israel je hatte. Und mit ihm aber vor allem ein Aufruf zu echter Buße. 2. Samuel zeigt uns anhand von dem hinter Christus wohl den glorreichsten König Israels, zeigt uns einen Aufruf zu echter Buße und Umkehr zu Gott. Besonders bemerkenswert ist im 2. Samuel die Gliederung. Und deswegen werde ich ein bisschen Zeit damit verbringen. Wir können das 2. Samuel-Buch grob in zwei große Teile aufteilen. Und zwar Kapitel 1 bis 10 ist Davids triumphale Herrschaft. Kapitel 11 bis 20 sind Davids katastrophale Sünden. Und dann haben wir noch am Abschluss 4 Kapitel 21 bis 24, was so eine Art Abschluss ist. Aber diese zwei Hauptpunkte sind sehr, sehr dominant in diesem Buch. Davids triumphale Herrschaft und Davids katastrophale Sünden. Und da wollen wir ein bisschen durchgehen. In den ersten 4 Kapiteln, da wird uns Davids Gerechtigkeit beschrieben. Gerechtigkeit in einer Form, die nicht die blinde Justitia meint, sondern eine Gerechtigkeit als eine Bundestreue. David, er ist sich bewusst seiner Position, seiner Stellung und er verkörpert eine Bundestreue, die selten geworden ist. Wir haben gesehen, in 1. Samuel, in den letzten Kapiteln erfahren wir, der König Saul stirbt. König Saul war der erbittertste Feind von David. Saul hat häufig versucht, David umzubringen. Er war so von Neid und Zorn ihm gegenüber zerfressen, dass er nichts anderes mehr denken konnte, als David irgendwie umzubringen. Nun erfährt David von dem Tod von Saul. Was macht er? Freut er sich? Ehrt er den, der diese Botschaft bringt? Nein, er trauert. Und der Amalekiter, der behauptet, er hätte den König Saul umgebracht, obwohl das wahrscheinlich nur eine Erfindung war zu seinem eigenen Vorteil, er dachte, er würde dann belohnt werden, diesen Amalekiter, den tötet König David. Oder zu dem Zeitpunkt ist er noch kein König, aber tötet David ihn. Weil er den Gesalbten des Herrn umgebracht hat, wie er von sich behauptet. David, er ist treu, er ist loyal bis zum Ende. Obwohl es in seiner Position so verständlich wäre, hätte er sich gefreut über die Niederlage und den Tod seines erbittertsten Feindes. Aber nein, er trauert um Saul. Er singt ein Lied für Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er bestraft den Amalekiter, der behauptet, er hätte Saul am Ende noch umgebracht. Und außerdem sehen wir, ein Sohn von Saul, Ishbosheth heißt er, der ruft sich jetzt zum König aus. Und die Juda, das Südreich, will aber David zum König haben. Und es entsteht ein Kampf zwischen den beiden. Und es ist dann so, dass in diesem Kampf geraten der Feldherr von David, das ist Joab, und der Heerführer Abner von Ishbosheth aneinander. Und Joab ermordet Abner hinterlistig. Und auch hier trauert David. Obwohl man denkt, es war doch ein Feind. Aber David verkörpert eine Loyalität, eine Bundestreue, eine Aufrichtigkeit, die bemerkenswert ist. Das erfahren wir hier in den ersten vier Kapiteln. Im fünften Kapitel erfahren wir etwas von Davids Triumph. Und zwar, er wird nun, nachdem der Ishbosheth besiegt ist, wird er zum König über ganz Israel ausgerufen. Und er, eines der ersten Sachen, die er macht, ist, er erobert die Stadt Jerusalem. Jerusalem, die uns so bekannt ist als die Hauptstadt Israels, als der Königssitz. Es war zu Davids Zeit, war das nicht unter jüdischem Besitz, sondern die Jebusiter, eines der Völker von Kanaan, hat diese Stadt immer noch in Besitz gehabt. Und es ist bemerkenswert, als David in 1. Samuel 17 Goliath schlägt und seinen Kopf abschlägt, geht er mit diesem Kopf zu dieser Jebusiterstadt Jerusalem und zeigt den Kopf Goliaths, als wäre das eine Ankündigung, ich komme wieder. Und hier tut er das. Er wird zum König über Israel und nun erobert er Jerusalem und reißt sie aus den Händen der Jebusiter. Und er besiegt auch erneut die Philister. In Kapitel 6 bis 7 erfahren wir von Davids Frömmigkeit. Er holt als erstes die Bundeslade nach Jerusalem. Das Zeichen der Gegenwart Gottes. Er will es dort haben, wo er herrscht, wo er über das Volk Israel verwaltet. Und in Kapitel 7 empfängt er dann auch eine kostbare Verheißung von Gott, dass Gott ihm sein Haus bauen wird, dass Gott seinem Nachkommen eine ewige Herrschaft geben wird. Wir sehen hier Davids Frömmigkeit. Er setzt eine Priorität. Er möchte die Gegenwart Gottes erfahren und wir sehen hier, Gott segnet ihn und verheißt ihm große Dinge. In Kapitel 8 erfahren wir von Davids Eroberungen. Er ist nicht nur siegreich, quasi das Gebiet, was sie schon hatten, wirklich zu festigen. Nein, er erweitert sogar noch das Gebiet. Er besiegt die Philister, die Moabiter, die Aramäer, die Edomiter und nimmt ihr Land in Besitz und sammelt Schätze an. In Kapitel 9 erfahren wir von Davids Barmherzigkeit. Mephibosheth, das ist der Sohn von Jonathan, ein Enkel von Saul. Und David erweist ihm große Barmherzigkeit. Er lässt ihn an seinem eigenen Tisch speisen. Und in Kapitel 10 erfahren wir von Davids Sieg über ungerechte Feindschaft. Es ist eine Stelle, wo David eigentlich an den König, der in Ammon sendet und sagt, Mensch, dein Vater ist gestorben, ich möchte meine Trauer bekunden. Und der König der Ammoniter, er wettert da bestimmt, das ist halt bestimmt irgendwie ein Trick, das ist bestimmt, die Boten werden, sie werden misshandelt, sie werden gedemütigt und es entbricht ein Krieg, wo seine Liebe mit Hass erwidert wird, auch dort bekommt er den Sieg. Also bis hierhin erleben wir David als einen absolut vorbildlichen und triumphalen Herrscher. Kapitel 8, Vers 14 und 15 fasst das zusammen. So half der Herr dem David überall, wohin er zog. Und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Absolut vorbildlich. Aber jetzt folgen 10 sehr traurige Kapitel. Kapitel 11 bis 20 zeigen uns Davids katastrophale Sünden. Es beginnt in Kapitel 11, dass David in einer Zeit, wo er eigentlich, wo die Könige normalerweise auf Kriegszug gingen, entscheidet er sich zu Hause zu bleiben. Während er zu Hause so auf dem Flachdach des Palastes spazieren geht, entdeckt er Bathseba, eine schöne Frau. Und er lockt sie zu sich und er begeht Ehebruch mit ihr. So, dass Bathseba schwanger wird. Und nun will David die eine Sünde des Ehebruchs, Bathseba, Uriah, indem er ihn an die Front schickt, dort, wo er dann getötet wird von den Feinden. Eine katastrophale Sünde. David begeht in Händen, indem er im Endeffekt einen Mord anordnet. Und das geht scheinbar über ein Jahr so. Und dann kommt Nathan, der Prophet. Und er klagt David an, das, was du getan hast, war Unrecht. Eigentlich hast du den Tod verdient. Und David gesteht seine Sünde. Es reut ihn. Und er fleht wieder zu Gott. Kehrt um. Und Nathan sagt zu ihm, ja, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Und dennoch trägt diese Sünde Konsequenz mit sich. Der Sohn, der den Bathseba gebiert, der aus diesem Ehebruch entstanden ist, er stirbt. Und ein Fluch kündigt Nathan dem David an. Er sagt, nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. Das Schwert soll nicht mehr weichen von deiner Familie. Das ist der Fluch. Und dieser Fluch erzieht sich durch die ganzen nächsten Kapitel hindurch. David begeht Ehebruch, ordnet einen Mord an und es hat katastrophale Folgen. In Kapitel 13 sehen wir, dass David zu passiv ist in seiner Familie. In seiner Rolle als Familienvater ist er, handelt er nicht recht. Er zieht sich einfach zurück. Davids ältester Sohn Ammon, er begeht nämlich ebenfalls sexuelle Sünde. Er missbraucht seine Halbschwester Tamar. Und David ist sehr traurig darüber. Aber er traut sich nicht, Ammon zu bestrafen. Und weil David seinen ältesten Sohn Amnon nicht als Vater züchtigt für diese Sünde, die er getan hat, darum rächt sich nun ein anderer Sohn Davids, Absalom, der Bruder von Tamar, an Amnon und bringt ihn um und flieht. Davids Passivität in der Familie sorgt für einen nächsten Mord. In Kapitel 14 bis 18 sehen wir dann Davids Passivität als König. Absalom wird wieder begnadigt, er darf wieder zurückkommen. Aber in diesen Jahren, wo er fort war, hat sich etwas in ihm etwas aufgekeimt. Er will selbst den Thron erobern. Und im Endeffekt schafft er es auch, durch Betrug einen Großteil des Volkes hinter sich zu bringen. Und er lässt sich zum König ausrufen und David flieht. David flieht aus Jerusalem und er überlebt nur aufgrund der Weisheit eines alten Freundes Huscheis, den Gott gebraucht, um ihn zu schützen. Und es entsteht ein Kampf zwischen Davids Truppen und Absaloms Truppen und Absalom wird getötet. Und David trauert um seinen Sohn Absalom, aber er vernachlässigt seine Verantwortung und Aufgabe als König, was Joab ihm dann vorhält. Also hier sehen wir, nach der Passivität in der Familie ist David auch passiv in seiner Rolle als König. Und dann lesen wir in Kapitel 19 bis 20 Davids irritierende Rückkehr. Wir sehen, aus all diesen Unruhen kommt eine merkwürdige Mischung zusammen. Wir haben einmal, als David zurückkehrt nach Jerusalem, dort begegnet ihm als erstes Shimi. Der hat ihn, als er geflohen ist, noch mit Dreck beworfen und verspottet und verflucht. Und jetzt bittet er um Gnade und David begnadigt ihn so vorläufig, sagt dann später zu seinem Sohn Salomo, jetzt richte du ihn. Es kommt Mephibosheth, der betrogen wurde und man weiß nicht so recht, irgendwie ist es irritierend. Ist er nun wirklich auf der Seite von David oder nicht? David traut ihm auch nicht so richtig. Und es entsteht eine Eifersucht unter den Stämmen Israels, die Stämme Juda und die Stämme des Nordreichs, sie zerstreiten sich, wer denn jetzt David eigentlich erst gerufen hat und zu wem David denn noch mehr gehört. Und es entsteht ein Aufstand von einem Scheba und es entsteht wieder Krieg und Streit und Unruhe, bis am Ende eine Frau den Scheba, durch die Weisheit einer Frau dieser Streit beschwichtigt werden kann und Scheba umgebracht wird. Und dann plötzlich wieder, David will Amasa, dem feindlichen Heerführer, Gnade gewähren und Joab bringt ihn um. Es ist eine irritierende Rückkehr. Man merkt, hier gerät ganz, ganz viel aus den Fugen. Die Sünden von David ziehen eine katastrophale Wirkung nach sich. Und dann gibt es einen etwas gemischten Abschluss, Kapitel 21 bis 24. Wir sehen in Kapitel 21 Anzeichen einer mangelnden Herrschaft. Wir in den ersten 14 Versen geht es darum, dass eine Hungersnot entsteht über 3 Jahre, weil ein Unrecht von Saul noch nicht gesühnt wurde. Das heißt, da besteht schon seit langem noch eine Schuld, die nicht bereinigt wurde. Und erst nach 3 Jahren Hungersnot fragt David den Gott: Mensch, woran liegt das? Was kann ich tun? Was habe ich versäumt? Und es wird deutlich, es war ein Unrecht von Saul, was noch weiter auf diesem Volk lag. Und in den Versen 15 bis 22, also in der zweiten Hälfte von Kapitel 21, da erfahren wir von einigen Kämpfen, die David mit seinem Heer noch hat. Und wir sehen, David ermüdet. Er wird schwächer. Er braucht Hilfe. Seine tapferen Helden, sie müssen ihm beistehen, damit er gegen die Feinde besiegen, damit er die Feinde besiegen kann. David ist nicht mehr wie in 1. Samuel 17, der alleine in der Kraft des Herrn vorangeht und den Riesen Goliath besiegt. Hier ermüdet er plötzlich. Und doch lesen wir in Kapitel 22 einen bewegenden Dankpsalm von David. Das ist der gleiche, der auch in Psalm 18 geschrieben ist. David dankt dem Herrn für seine Rettung, dass Gott ihm gnädig war und ihn herausgeholfen hat aus vielen Nöten. In Kapitel 23 lesen wir dann Davids letzte Worte und eine Aufzählung seiner Helden, all der streitbaren Männer. Und in Kapitel 24 dann eine letzte Sünde mit katastrophalen Folgen. Davids Vertrauen auf seine eigene Stärke. David kommt auf die Idee, er könnte doch mal eine Volkszählung machen. Ist für uns jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Doch scheinbar ging es David darum, dass er sagt, ich möchte mal wissen, nach all den Siegen, nach all dieser Eroberungen, die ich habe, nach all diesem Erfolg, den ich hatte, ich möchte doch mal wissen, wie stark mein Reich ist, wie groß mein Reich ist, wie groß meine Herrschaft ist. Und Joab, er merkt das und sagt, König David, dein Reich werde noch viel größer, aber begehe nicht diese Sünde, jetzt eine Volkszählung zu machen. Aber David bleibt dabei. Und er wird dafür bestraft. Er darf auswählen. Wieder 3 Jahre Hungersnot. Oder 3 Monate, dass die Feinde über Israel siegen. Oder 3 Tage Pest. David entscheidet sich für die Pest und es sterben viele Männer und Frauen in Israel aufgrund dieser Sünde, dass David auf seine eigene Kraft vertrauen wollte. Aber dann sehen wir, am Ende bittet er wieder um Vergebung. Am Ende kehrt er wieder um und er merkt, es ist meine Schuld. Der bittet Gott um Vergebung. Der letzte Vers, Kapitel 24, Vers 25 heißt, und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Da ließ der Herr sich für das Land erbitten und die Plage wurde von Israel abgewehrt. An David sehen wir eine erstaunliche, triumphale Herrschaft. Er ist in so vielen Dingen absolut vorbildlich, eine schillernde und glänzende Figur. Und gleichzeitig sehen wir, wie kaum in einer anderen Person in der Bibel selbst die größten der Menschen sind voll von Sünde und Schuld. Und Sünde hat eine katastrophale Wirkung. Und darum werden wir alle aufgerufen zur Buße. Selbst David musste immer wieder aufgerufen werden zur Buße. Und dieser letzte Vers zeigt uns, David ist uns darin ein Vorbild, dass er umgekehrt ist. Nicht, dass er sündlos war, aber dass er seine Sünde erkannt hat und umgekehrt ist. Und da kommen wir auch schon zu unserem zweiten Punkt, das Wesen Gottes. Was wir hier im zweiten Buch Samuel erfahren, ist, Gott ist züchtigend. Gott züchtigt, Gott straft. Es ist in unserem modernen Denken überhaupt nicht mehr beliebt. Viele Theologen wollen davon immer mehr Abstand nehmen. Aber was wir im zweiten Buch Samuel erfahren, ist, selbst David, von dem Gott zu Samuel sagte, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Selbst David, der wohl gerechteste und frommste König Israel, er wird von Gott gezüchtigt für seine Vergehen. Er wird bestraft. Und wir sehen, Gott ist heilig und gerecht. Er hat nicht einfach ein paar Lieblinge, denen er einfach alles durchgehen lässt. Sondern er nimmt Sünde ernst, selbst von denen, die er liebt. Ja, gerade die züchtigt er zum Guten. Und wir sehen, Sünde hat Konsequenzen. Sünde hat Konsequenzen in unserem Leben, selbst vergebene Sünde. Machen wir uns nichts vor. Alle von uns haben das schon erlebt. Und wir sehen auch, Gott nimmt jegliche Form der Sünde ernst. Nicht nur die Tatsünden, wie der Ehebruch oder die Anstiftung zum Mord, auch Vernachlässigungssünden. Da, wo David seine Rolle als Familienvater und seine Rolle als Staatsoberhaupt nicht wahrgenommen hat, er zu passiv blieb. Es ist eine Sünde, die Konsequenzen nach sich zieht. Und das ist etwas, was wir uns auch zu Herzen nehmen müssen. Häufig messen wir uns nur an den Taten, dass wir uns brüsten, gut, ich habe noch keinen Mord begangen oder ich habe noch nicht die Ehe gebrochen. Aber wie ist das mit unserer Verantwortung als Familienväter? Mit der Verantwortung als Ehefrau? Mit der Verantwortung auf unserem Arbeitsplatz? Vergehen wir uns nicht auch in Vernachlässigung? Nimmt Gott das nicht ernst? Aber was wir hier sehen, und zwar in beeindruckender Weise, ist auch, Gott ist nicht nur züchtigend, er ist auch vergebend. Und das ist vielleicht eine der herausstehendsten Charaktereigenschaften, die wir hier in diesem Buch über Gott erfahren. Bei Gott ist viel Vergebung. Wir sehen im Leben von David ein eindrückliches Beispiel von Schuld, Buße und Vergebung. David wird mehrmals in diesem Buch ermahnt. Er wird überführt von seiner Sünde, und zwar von Nathan, als das bekannteste Beispiel, aber sogar häufig noch von Joab, seinem Heerführer, der auch nicht viel besser ist als er, aber den Gott doch gebraucht, um ihn von Sünde zu überführen. Er wird ermahnt. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir als Christen gerade in Gemeinde haben, dass wir uns gegenseitig ermahnen. Dass wir nicht einfach nur alles zudecken, sondern etwas aufdecken zur Besserung, damit Buße und Umkehr geschehen kann. Und so wie Nathan auf David zukommt und sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann, der gesündigt hat. Und was folgt, ist bei David in vorbildlicher Weise das Bekenntnis. Er redet sich nicht groß drum rum, er gibt nicht alles Mögliche an Entschuldigung, er sagt, es ist wahr, ich habe gesündigt gegen Gott und Menschen. Es ist wahr. Auf die Ermahnung sollte immer das Bekenntnis der Sünde folgen. Und dann Umkehr. David verändert sein Verhalten. Wir erfahren das an einer Stelle, wo Joab ihn ermahnt, die Art und Weise, wie du jetzt hier um den Tod von Absalom trauerst und dein ganzes Heer, die ganzen Leute, die zu dir gehalten haben, die bis aufs Blut gekämpft haben für dich, die behandelst du, als hätten sie dich verraten. Und er ermahnt David zu seiner Rolle als König, in seiner Verantwortung, gerecht zu sein und zu handeln. Und David steht auf und geht zum Volk. Er kehrt um, er verändert sein Verhalten. Bekenntnis reicht nicht, es muss eine Umkehr stattfinden. Und auch Verantwortung. Im letzten Kapitel, Kapitel 24, Vers 17, da heißt es, und als David den Engel sah, der das Volk schlug, das ist mit dieser Pest, da sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein. David übernimmt Verantwortung. Sind wir bereit, wenn wir Sünde erkennen, Verantwortung für unsere Schuld zu nehmen? Und David erfährt Vergebung. In Kapitel 12, Vers 13, da heißt es, Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Oder in Kapitel 24, 14, und David sagte zu Gott, mir ist sehr Angst, lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß. David erfährt Vergebung, weil er weiß, bei Gott ist viel Vergebung. Seine Erbarmungen sind groß. Und diesen Ablauf ist das, was Buße beschreibt. Ermahnung, Bekenntnis, Umkehr, Verantwortung, Vergebung. Und ein dritter Wesenszug Gottes, der sehr, sehr schön ist und sehr, sehr schön beschrieben wird in diesem Buch, ist, Gott ist nahbar. Wir haben eben in der letzten Strophe gesagt, dass wir kühn zum Thron Gottes hinzutreten können. Lest mal mit mir 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 17 und 18. Hier heißt es, nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, das ist das, was Gott dem David verheißen hat, dass er sein Königtum beständig sein lassen will. So redeten Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Eine der schönsten Verse in diesem Buch ist, David setzt sich vor dem Herrn nieder und betet in so beeindruckend persönlicher Weise zu Gott. Was bin ich schon, Gott, dass du mich so segnest? Dass du mir solch kostbare Verheißungen gibst? Gott ist nahbar. Die Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht. Und wir sehen zum einen auch seine Heiligkeit. Als sie das auf falsche Weise nach Jerusalem bringen wollen, stirbt jemand, der seine Hand an die Bundeslade stellt. Usa. Doch da, wo es in rechtmäßiger Weise Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit verehrt wird, da ist er nahbar, persönlich. David setzt sich nieder vor dem Herrn. Und hier sehen wir, David beweist eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und hier sehen wir, Gott hat eine liebevolle Nähe. Er straft zu Recht. Er nimmt Sünde ernst. Er vergibt, aber es muss Buße und Umkehr geschehen. Aber dann sehen wir auch, er ist nahbar, voller Liebe. Wir können Gott begegnen durch Christus, wie wir gesungen haben. Nun, was gibt es für Verheißungen auf Christus? Zunächst einmal, Christus ist ein Nachkomme Davids. Das haben wir schon das letzte Mal gesagt, David ist ein Vorbild auf Christus in vielerlei Hinsicht. Und tatsächlich diese Verheißung, die Nathan dem David gibt, diese Verheißung Gottes, hier lesen wir in 2. Samuel 7, ab Vers 12, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Ich werde deinen Nachkommen eine Herrschaft geben, die nicht mehr endet. Das ist das, was Gott David verheißt. Und das ist das, was sich in Christus erfüllt, nicht in Salomo. Salomo hat Gott einen äußeren Tempel gebaut. Und in Johannes 2 erfahren wir, Christus hat Gott einen wahren Tempel gebaut. Einen geistlichen Tempel. Und das Neue Testament zeigt uns tatsächlich, diese Verheißung, sie erfüllt sich in Christus. Zum Beispiel Lukas 1, Vers 33. Da lesen wir, es ist die Ankündigung der Geburt von Jesus durch den Engel Gabriel. Und dann heißt es, ich lese mal ab Vers 32, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende sein. Das ist die Erfüllung der Verheißung, die schon in 2. Samuel gegeben wurde. Oder auch Petrus weiß in Apostelgeschichte 2, Vers 30 bis 32. Da er nun ein Prophet war, er spricht hier von David, und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. David wusste, die Verheißung, die gegeben wurde, bezieht sich auf Christus. Seine Herrschaft wird ohne Ende sein. Er wird nicht die Verwesung sehen. Und Christus ist auch die Erfüllung der absoluten gerechten Herrschaft. David hat eine Art kleines Vorbild gegeben. In den ersten 10 Kapiteln denkt man, oh ja, so muss ein gerechter Herrscher sein. Und in den folgenden 10 Kapiteln zerstört er alles wieder. Aber dennoch sehen wir, hier ist ein Hinweis, so muss ein gerechter König sein. Das ist doch das, was wir uns wünschen, was wir brauchen. In Davids letzten Worten, in Kapitel 23, Vers 3 und 4, da sagt er, es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regen sprost das Grün aus der Erde. David wusste, so ist ein gerechter Herrscher, wie das Licht am Morgen, wie das Licht, das das Gras hervorsprießen lässt. Christus erfüllt das. Christus ist der gerechte Herrscher, der gerechte König, ohne Fehler, der keine Sünde getan hat, aber die Konsequenzen unserer Sünde auf sich genommen hat. Wenn man so will, gibt es noch andere Bilder, die Tenne Arauna, das ist da, wo dann David am Ende im 24. Kapitel das Brandopfer gibt und die die Stelle, wo dieser Racheengel, dieser Todesengel stehen bleibt und Einhalt gebietet und nicht mehr fortfährt, das Volk zu schlagen. An diesem Ort soll nun David ein Brandopfer geben und unter Salomo wird dann dort der Tempel gebaut und wir sehen der Ort, die Tenne Araunas, dort wo vorher der Weizen gedroschen wurde. Es ist ein Bild dafür. Hier wird Sühnung, Vergebung erwirkt, dadurch, dass der Sohn Gottes geschlagen wurde. Also auch hier sehen wir, um Vergebung zu bekommen für unsere Schuld, damit die Konsequenzen unserer Sünde bereinigt werden können, muss ein Opfer her, damit dieser Todesengel uns nicht mehr bedrohen kann. Muss ein Opfer her. Und im Neuen Testament erfahren wir, allein Christus ist fähig, dieses Opfer zu bringen. Und er hat es getan. Gut, soweit dazu. Man kann viele wichtige Bibelverse, Schlüsselverse noch finden. Wir haben schon einige gelesen über die Verheißungen auch auf das ewige Königtum, eines der wichtigsten Verse. 2. Samuel 23,2 spricht David auch deutlich davon, dass er vom Geist Gottes inspiriert war, die Psalmen oder Worte aufzuschreiben. Ja, er sagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Und da gibt es unterschiedliche, aber vielleicht kurze Zeit noch, um Rückfragen zu stellen oder Anmerkungen zu geben. James. Es ist so oder so schwierig, bei den alttestamentlichen Personen zu sagen, sind sie gerettet oder nicht. Das, was wir sagen können, ist, jeder, der gerettet ist, ist gerettet aufgrund des Glaubens und Vertrauens auf die Verheißungen Gottes. Bei Joab sehen wir einige Dinge, die sehr, sehr gut sind, herausragend sind. Er hat in einigen Kämpfen, beweist er ein Vertrauen auf Gott. In einigen Situationen beweist er eine Sensibilität für Sünde. Er ermahnt David häufig, mehr noch als Nathan. Und dann auf der anderen Seite sehen wir, wie häufig er nur auf seine eigene Kraft vertraut, wie ruchlos er einfach Leute umbringen kann, aus persönlicher Rache. Es ist ein sehr, sehr gemischter Charakter und die Bibel gibt uns relativ wenig Hinweise darauf, ist er gerettet oder ist er nicht gerettet. Wir können da keine Antwort drauf geben. Was wir sehen können, ist, er ist uns Vorbild und Warnung zugleich.